Gemeinnützige Hertie-Stiftung. Interview.
45,2 Milliarden Euro gibt der deutsche Staat in diesem Jahr für die Verteidigung aus. In den USA ist es mehr als das Zehnfache. Und auch China holt immer weiter auf. Aber wogegen wird sich hier eigentlich verteidigt? Darüber habe ich mich mit Marina Henke unterhalten. Sie ist Professorin an der Hertie School und lehrt Nuclear Security, Military Interventions and Peacekeeping. Ich habe sie unter anderem gefragt, welche Ziele Deutschland mit seiner Außenpolitik verfolgt. Gar nicht so leicht festzustellen.
Gerade ist es wirklich so, vor allem was ich jetzt hier gerade in Berlin beobachte, dass da überhaupt keine klare Leitlinie ist. Und dass Deutschland mal ein bisschen eben sagt, wir wollen das auf europäischer Ebene machen, mal ein bisschen, nein, wir brauchen doch Amerika, manchmal, nein, wir wollen beste Freunde werden mit Russland und so weiter und so fort.
Seit Februar dieses Jahres leitet Marina Henke auch das Center for International Security, das eine internationale Plattform für die Sicherheitsforschung sein möchte. Im Interview hat sie mir erzählt, was sie bei der Münchner Sicherheitskonferenz erlebt hat und wie sicher unsere Welt in der heutigen turbulenten Zeit ist. Frau Henke, die Sicherheitslage in der Welt, das kommt mir derzeit alles ziemlich unsicher vor. Wenn man sich so die Nachrichten anschaut, überall wird gezündelt. Ist das nur mein Eindruck oder gibt es tatsächlich mehr Konflikte als in der Vergangenheit?
Mehr Konflikte gibt's nicht. Eigentlich wird die Welt schon stabiler. Also es gibt da verschiedene Studien, dass vor allem die Anzahl an Toten sich verringert. Aber das hat auch viel damit zu tun, dass sich das Gesundheitssystem sehr verbessert hat und viele Verletzungen einfach mittlerweile kuriert werden können. Aber generell natürlich, wenn wir uns diese Euphorie von den 90er Jahren vor allem anschauen, wo wir ja alle gedacht haben, jetzt nach dem Ende des Kalten Krieges gibt es nur noch Frieden und Demokratie und Völkerverständigung. Da sind wir, glaube ich, heute in 2020 schon wieder ein bisschen aufgewacht und haben realisiert, dass diese Ideen, die damals so zirkuliert sind, wahrscheinlich ein bisschen zu frühzeitig verbalisiert worden sind und dass die Welt und auch Menschen eben doch leider Gottes zu Krieg tendieren.
Es gibt ja ziemlich viel Geprotze mit Waffen auch inzwischen von manchen Staaten, was ich ja ziemlich beunruhigend finde. Ist das wirklich eine reale Gefahr oder steckt da einfach auch eine ganze Menge Populismus und ja, ein bisschen Wahlkampf vielleicht sogar dahinter?
Nein, wir haben vor allem die aufstrebende Macht in unserem jetzigen Jahrzehnt. China ist auf jeden Fall in einem sehr großen Prozess involviert der Modernisierung. Also steckt unglaublich viel Geld in die Modernisierung des Militärs, in die verschiedenen Sparten des Militärs, also von der Navy bis zur Luftwaffe, Satellitentechnologie und so weiter und so fort. Aber auch Russland gibt relativ, also für sein eigenes Bruttosozialprodukt, auch unglaublich viel Geld aus in die Modernisierung von verschiedenen Verteidigungssparten und Waffensystemen. Also es ist eine Realität, die wir in Europa manchmal nicht wahrhaben wollen, aber die auf jeden Fall stattfindet. Und Amerika war immer ein großer Spender, Ausgeber, was diese ganzen Rüstungsindustrie und so weiter angeht. Und da hat sich auch eigentlich nichts gelegt. Also da hat sich auch, da gab es auch keine Reduktion in der Hinsicht.
Sie hatten gerade die EU schon angesprochen. Das finde ich ja ganz interessant, weil man hat das Gefühl, die EU setzt ja vor allem eher auf Gespräche und auf Vermittlungen und jetzt nicht unbedingt so auf dieses Säbelrasseln. Falls es wirklich zu einem Ernstfall kommen würde, könnte sich die EU dann aber verteidigen?
Nein. Absolut gar nicht.
Okay.
Ich meine, da muss man sich auch immer ganz klar bewusst sein, vor allem gerade hier in Berlin. Wir sitzen ja hier auf der Friedrichstraße und nur ein paar Meter ist der Checkpoint Charlie. Der Frieden und die Freiheit, die wir hier in Deutschland gerade genießen und auch in Europa genießen, die ist einfach ein Produkt des Sicherheitsschirms, den uns Amerika seit 1945 geboten hat. Ja, das ist einfach ganz klar die Realität. Und man muss sich da auch überhaupt keine Illusionen machen. Der Kalte Krieg ist zu Ende gekommen wegen Amerika und wegen diesem Sicherheitsschirm und wegen nichts anderem.
Was hat das für Konsequenzen auf die Außenpolitik der EU vielleicht?
Ich glaube, also zwei große Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, dass es so ein bisschen natürlich die Tendenz gibt, zu denken, die ganze Welt ist friedlich, weil in Europa wir diesen Frieden eben erreicht haben. Und gleichzeitig, also das ist die zweite Tendenz, eben die Wichtigkeit und auf eine gewisse Weise auch die Macht eben von Verteidigung runterzuspielen, weil es eben für ganz viele Bürger nicht wirklich präsent ist. Aber das ist halt manchmal nicht wirklich akkurat. Es tut nicht wirklich der Wahrheit entsprechen. Ja, und die Welt, in der wir jetzt leben, ist immer noch eine Welt, die wurde von Amerika geprägt. Ja, das ist ja diese, die Amerikaner würden sagen, es ist eine Liberal World Order, wenn man sich die Vereinten Nationen anschaut, aber auch die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds, die NATO. Das sind alles Konstrukte, von denen Europa, Deutschland unglaublich profitiert. Aber im Endeffekt sind die aufgebaut worden durch die Macht Amerikas und es ist auch eine militärische Macht, die dahinter steht.
Wie wahrscheinlich ist es denn heute aber überhaupt, dass es zu so einem Ernstfall kommt?
Man muss sich immer überlegen, dass es gibt in dieser Welt Länder und auch Individuen, also verschiedene Menschen, die wollen Krieg.
Politische Führungspersonen?
Politische Führungspersonen, aber dann auch andere wichtige Akteure, die können aus der Industrie kommen, die können Ideologen sein, die können religiöse Fanatiker sein und so weiter und so fort, weil sie in ihrer persönlichen Kalkulation von Krieg profitieren. Das ist, wenn man Krieg als ein rationales Phänomen anschaut. Aber wir als Deutsche sollten vor allem wissen, dass Krieg oft auch irrational ist. Also ich glaube, der Erste und der Zweite Weltkrieg hat viel mit Irrationalität zu tun gehabt. Und deshalb, selbst wenn man sich diese ganzen Wirtschaftsströme anschaut und die ganzen Investitionsströme und sich dann sagt, wir könnten doch nie mit Asien in den Krieg gehen und nie mit Russland in den Krieg gehen, wir sind doch so gegenseitig voneinander abhängig, heißt es noch lange nicht, dass es da nicht irgendwelche irrationalen Gründe dann geben kann, die eben doch zu Konflikten führen können.
Würden Sie sagen, dass deswegen die Sicherheitspolitik vielleicht heute wichtiger denn je ist?
Sie ist wichtiger denn je, weil dieses das amerikanische Zeitalter, wenn man das so will, zu Ende geht. Und wir dann eben als Europäer uns klar werden müssen, wohin wollen wir gehen in der Zukunft.
Wird Europa vielleicht ein wichtiger Akteur werden oder werden wir diese Gesprächsstrategie weiterhin fortführen? Was glauben Sie?
Das ist gerade eben die ganz große Frage. Ja, und ich selbst bin leidenschaftliche Europäerin. Ich habe viel Zeit in Frankreich verbracht, spreche fließend Spanisch und Italienisch und auch viel Zeit in England verbracht und so weiter und so fort. Aber was man eben nie unterschätzen darf und was ich auch in diesen Aufenthalten eben im europäischen Ausland gelernt habe, ist, dass die europäischen Länder ganz unterschiedliche Konzeptionen von Außenpolitik haben. Wenn man in Holland ist, dann ist Indonesien ein unglaublich wichtiges Land. Ja. Viele Deutschen hätten vielleicht sogar Schwierigkeiten, Indonesien auf einer Weltkarte zu finden.
Wie und kommt warum? Das, dass Indonesien da so einen hohen Status hat?
Weil es eben eine frühere holländische Kolonie war. Und zum Beispiel die ganze Ölexploration, Royal Dutch Shell, vielleicht kennen Sie diese Firma, war einer der größten Ölproduzenten der Welt, die wurde in Indonesien gegründet. Wenn wir wirklich eine europäische Außenpolitik aufbauen wollen, dann muss Portugal und Spanien begreifen, wie sehr Polen Angst hat vor Russland. Aber dann muss eben auch Polen begreifen, dass Indonesien für die Holländer wichtig ist, dass Libyen für die Italiener wichtig ist, dass die Griechen einen Konflikt haben mit der Türkei und so weiter und so fort. Ja, und da sind wir noch lange nicht, leider Gottes. Das ist tragisch, aber das ist einfach so.
Klingt nach einem schwierigen Unterfangen, so eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik zu bilden überhaupt. Geht das? Oder muss man da vielleicht sagen, man macht vielleicht ein paar einzelne Regionen, wo man sagt, die haben da ähnliche Interessen und können sich da vielleicht gegenseitig abstimmen?
Die Alternative wäre natürlich, dass wir sagen, wir wollen dieses Verbündnis mit Amerika weiter aufrechterhalten. Ja, weil was de facto gerade stattfindet, ist, dass Europa zum größten Teil seine Sicherheit outgesourced hat. Mhm. Ja, also was die großen Sicherheitskonflikte angeht, ja, da ist praktisch America in charge. Ja, mhm. Aber das ist gerade eben, das ist gerade ein bisschen schwierig, ja, und auch zum Beispiel die NATO-Debatten, aber auch diese ganzen Debatten soll mit dem Nuclear Sharing, also praktisch mit den Nuklearwaffen sollen die weiter stationiert bleiben in Deutschland, die Tornado-Debatte, was für Flugzeuge soll Deutschland kaufen, ja, die ganzen Fragen hängen mit diesem Thema zusammen. Was ist die Zukunft von Deutschland, von Europa sicherheitspolitisch? Und man kann sich eigentlich zwei oder drei verschiedene Szenarien vorstellen. Das erste Szenario, das haben Sie gerade so ein bisschen angespielt, ist eben, dass wirklich Europa zusammenkommt und sagt, wir kreieren diese europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Und dann müssen wir aber auch ganz uns bewusst sein, wir müssen dann die anderen Länder ernst nehmen und wirklich auch solidarisch sein. Sprich, wenn Frankreich sich für Mali und für den Sahel leidenschaftlich interessiert, muss Deutschland diese Leidenschaft verstehen. Und da sind wir nicht. Ja, also da muss wirklich also im Kopf unglaublich viel passieren. Die zweite Option ist zu sagen, okay, Amerika zieht sich vielleicht gerade zurück, aber auf eine gewisse Weise kann Europa da schon auch etwas tun, dass Amerika weiter interessiert bleibt an Europa. Und was ist diese Möglichkeit? Einfach Amerika zu signalisieren, wenn ihr uns helft mit unseren sicherheitspolitischen Fragen, und hier geht es dann vor allem eben Fragen des Terrorismus, es ist Sicherheit im Mittelmeer, aber auch was Russland angeht. Also wenn Amerika uns hilft mit diesen Fragen, sind wir auch bereit, Amerika zu helfen. Und hier natürlich ist was ist die Zukunft, die sicherheitspolitische Zukunft von den USA? Das ist der Pazifik. Also Amerika sieht man immer mehr und mehr, und wahrscheinlich haben Sie es auch schon gehört, ist dieser Pivot to Asia. Mhm. Amerika interessiert sich immer weniger für den Mittleren Osten, für Russland, aber sieht ein sehr großes Konfliktpotenzial im Pazifik und natürlich vor allem vis-à-vis China. Mhm. Und gerade möchte sich Europa, Deutschland da sehr raushalten. Aber das wird nicht möglich sein in dieser zweiten Konstellation eben, wo Deutschland sagt oder Europa sagt, wir wollen immer noch ein sehr enges Verbündnis mit den Amerikanern haben, um eben von dieser Outsourcing-Policy profitieren zu können. Ja. Und die dritte Alternative ist natürlich zu sagen, wir kreieren hier ein ganz großes neutrales Land. Ja, wir sind hier eine große Schweiz. Ja. Aber natürlich müsste man sich ganz klar bewusst sein, das sind hier dann 450 Millionen Einwohner, nicht nur, ich bin nicht so ganz sicher, wie viele die Einwohner in der Schweiz sind, aber ich glaube so 5 Millionen vielleicht oder 7. Ja. Ein Kontinent, der wirtschaftlich unglaublich von der Welt abhängig ist, und natürlich ist es dann sehr fraglich, ob wirklich diese Neutralität aufrecht erhalten werden kann und ob dieses, wie Sie schon sagen, also praktisch vor allem diese Soft Power, also praktisch verhandeln und so friedliche Diplomatie durchzuführen, ob das möglich ist.
Sie hatten gerade China schon angesprochen. Wenn man das so beobachtet, was da stattfindet, könnte man das Gefühl haben, da gibt es einen Staat, der wirklich nach der absoluten Macht greift, also der den USA auch diesen Status streitig machen möchte als, ich sage mal, die militärisch stärkste Nation auf der Welt. Ist das real? Oder ist das vielleicht einfach nur so, naja, ich sag mal so ein bisschen Geprotze, um vielleicht sich wirtschaftlich besser durchzusetzen oder so?
Wie gesagt, gerade ist China noch lange nicht da. Mhm. Hat China Ambitionen? Ja, haben viele Länder Ambitionen? Natürlich. Ja. Mhm. Sind das Ambitionen, die dann wirklich zu Weltdominanz führen? Nein. Ja. Aber was ganz wichtig ist, wenn man sich China eben anschaut, es ist keine Demokratie. Ja, es ist ein autoritärer Staat. Das muss man sich immer vor Augen halten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, und ich glaube, sehr viele Deutsche, Europäer tun es unterschätzen. Ich habe neulich eine Umfrage gesehen und die Frage war, zu welchem Land sollte Deutschland engere Beziehungen aufbauen? Und 36% der Deutschen haben gesagt, das war von der Körperstiftung, zu China und 37%, also nur ein Prozentsatz mehr, zu den USA. Mhm. Und jeder einzelne von diesen Bürgern, der praktisch vorschlägt, Deutschland sollte engere Beziehungen haben zu China als zu den USA, muss ich dann aber auch ganz klar sein, dass das Modell, die Ordnung, die China vorschlägt, eine autoritäre Ordnung ist. Ja? Die kann wirtschaftliche also Vorteile haben, das tue ich gar nicht beschreiten. Ja? Aber es ist trotzdem keine demokratische Ordnung und ich glaube gerade viele Bürger und Bürgerinnen der ehemaligen DDR wissen noch haargenau, was das eigentlich bedeutet. Und ich persönlich möchte in so einer Ordnung nicht leben.
Da ist ja interessant, dass es dann solche internationalen Organisationen auch gibt, die sich auf überstaatlicher Ebene für die Sicherheitspolitik engagieren. Und da gibt es das Center for International Security, was Sie ja leiten. Können Sie uns ein bisschen erzählen, worum es da geht, was die Aufgaben sind?
Genau. Das Center for International Security wurde in 2016 gegründet. Und wir wollen wirklich ein Hub sein für die Forschung zur Sicherheitspolitik in Deutschland und Europa. Und wir haben uns auf vier verschiedene Forschungsgebiete spezialisiert. Das erste Forschungsgebiet ist Grand Strategy. Grand Strategy ist
die große Strategie.
Die große Strategie, genau. Ich glaube, technisch gesehen wird es als außenpolitisches Gesamtkonzept übersetzt, aber das ist mal wieder typisch deutsch hochkompliziert. Und ich glaube, die meisten werden selbst auf Deutsch immer noch Grand Strategy benutzen. Mhm. Aber was hier eben, also das Grundprinzip ist, dass wir strategisch denken müssen. Ja, also wir können nicht nur so ad hoc reagieren auf irgendwelche Entwicklungen, sondern wir müssen in Europa, in Deutschland auf eine gewisse Weise wieder lernen, also Pläne zu konfigurieren, die sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Ja, in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren. Die Hertie School hat so einen Plan, jegliche Firma hat so einen Plan, wahrscheinlich hat sogar ein Kindergarten so einen Plan. Aber was Außenpolitik angeht in Deutschland und auch in Europa gibt es leider nicht solche Pläne. Und das ist eigentlich sehr seltsam. Mhm. Aber natürlich kann man es verstehen, weil aus historischen Gründen Leute da zurückschrecken. Ja. Aber solche Pläne, also die Zielsetzungen von solchen Plänen kann zum Beispiel Frieden und Sicherheit in Europa sein. Ja. Das heißt, hat nie das damit zu tun, mit irgendwelchen Konflikte anzetteln und so weiter und so fort. Ja. Aber warum ist das so wichtig? Ja. Weil praktisch ein Plan uns zwingt zu sagen, wo wollen wir eigentlich hingehen? In was für einer Welt wollen wir leben? In 10, 15, 20 Jahren? Und wie kommen wir da hin und wie können wir alle unsere Ressourcen, also Wirtschaftsressourcen, politischen Ressourcen und auch militärische Ressourcen, vernünftig aggregieren, um diese Ziele wirklich zu erreichen. Ja, weil gerade ist es wirklich so, vor allem was ich jetzt hier gerade in Berlin beobachte, dass da überhaupt keine klare Leitlinie ist. Mhm. Ja, und dass Deutschland mal ein bisschen eben sagt, wir wollen das auf europäischer Ebene machen, mal ein bisschen, nein, wir brauchen doch Amerika, manchmal, nein, wir wollen beste Freunde werden mit Russland und so weiter und so fort. Ja. Und natürlich, wir sind eine Demokratie und da gibt es diesen demokratischen politischen Austausch und der ist wichtig. Aber gerade für Sicherheitsexperten wie für mich und Leute, die auch im Auswärtigen Amt arbeiten oder im Verteidigungsministerium oder in anderen Institutionen, ist es unglaublich wichtig, dass prinzipiell solche Pläne existieren, um dann eben fokussiert darüber zu debattieren, ja, in einem politischen, demokratischen Kontext. Aber wenn nicht mal diese Pläne erstmal existieren, kann nicht mal wirklich eine solche konzentrierte Diskussion stattfinden.
Mhm. Haben Sie da als mit Ihrem Center einen gewissen Einfluss auch auf der politischen Ebene oder sind Sie da beratend tätig oder so?
Unsere Hauptaufgabe ist Forschung. Mhm. Ja, das ist, wir sind im Endeffekt, wir sind alles Akademiker und das ist auch first and foremost unsere Priorität. Ja, also die Studenten an der Hertie School auszubilden und dann in den besten akademischen Journals dieser Welt zu publizieren. Also wir sehen uns als ein Forschungszentrum.
Mhm. Und Sie haben auch eine Kooperation mit der Münchner Sicherheitskonferenz, habe ich gelesen. Waren Sie da schon mal dabei?
Ja.
Wie läuft sowas ab? Ich glaube, das ist für viele Leute ganz spannend, weil ich glaube, im letzten Jahr gab es so ein bisschen Einblicke für die Presse, aber vorher war das immer so sehr mysteriös, was da hinter den verschlossenen Türen passiert. Können Sie uns davon ein bisschen was erzählen?
Ja, im Prinzip gibt es da unzählige Workshops. Ja? Mhm. Also ich würde sagen, wahrscheinlich über 50, 60 verschiedene Räume in dem Hotel, wo das stattfindet, aber dann auch in benachbarten Gebäuden. Und dann zu allen wichtigen sicherheitspolitischen Themen, also was man sich nur vorstellen kann, gibt es da Diskussionsrunden. Und also die wichtigsten sicherheitspolitischen Akteure auf dieser Welt nehmen an diesem Wochenende teil. Aber es beginnt oft schon am Donnerstagabend, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und was natürlich spannend ist, dass in einem relativ kleinen Umfeld, ja, also in diesem Umfeld in München, dass man da die wichtigsten Akteure dieser Welt eben alle treffen kann und auch hören kann, was sie vorschlagen, eben in gewissen Situationen zu machen. Ja. Und das ist die wirkliche Action bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Ja. Dann gibt es natürlich die große Bühne, wo Außenminister und auch Emmanuel Macron hat dieses Jahr gesprochen, also auch Präsidenten und sonstige wichtige Persönlichkeiten im Reden halten, aber die wirklichen Aktionen finden in diesen kleineren Räumen statt, wo einfach ein unglaublicher Austausch stattfindet von Ideen, aber auch von Informationen und auch wo unglaubliche Netzwerke kreiert werden.
Es treffen ja auch oft Staatschefs und wichtige Außenpolitiker verschiedener Staaten aufeinander und das heißt ja, dass dort auch Verhandlungen stattfinden, die mitunter sehr wichtig sind. Haben Sie ein bisschen mitbekommen, wie sowas abläuft, so eine Verhandlung? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, die meisten Delegationen, also haben Räume gebucht, ne? Also das sind eigentlich Hotelräume, ne? Und dann kann man da praktisch mit denen Termine ausmachen. Mhm. Und was natürlich spannend ist, wenn ich jetzt ein Akteur bin von, jetzt sag ich mal, Kasachstan, dann muss ich nicht nach Berlin reisen und dann nach Paris und dann nach Washington und dann nach Ottawa und dann vielleicht noch nach Mexiko-Stadt, um mit meinen Counterparts in diesen ganzen Ländern zu reden, sondern ich muss einfach nur nach München gehen und mich dann eben einschreiben in die verschiedenen Terminlisten von diesen ganzen Delegationen und ich kann an einem Ort, manchmal sogar an einem einzigen Tag, die glitzegleichen Akteure treffen. Sprich, ich kann unglaublich viel Zeit sparen und deshalb ist München so interessant. Mhm. Und deshalb jedes Jahr wollen immer mehr und mehr Leute kommen, weil sie eben realisieren, ich kann an einen Ort gehen und alle wichtigen Menschen dort treffen und ich muss nicht um die ganze Welt reisen. Weil im Endeffekt, und ich glaube, das ist auch mit dieser Corona-Krise wieder ein bisschen klar geworden, klar, man kann E-Mails und Videocalls und sonst was machen, aber der persönliche Austausch, der persönliche Kontakt ist trotzdem immer noch mal was ganz was anderes. Ja. Und gerade wenn es um hochdelikate Fragen geht und die meisten sicherheitspolitischen Fragen sind hochdelikat, ja, da ist man lieber in einem Raum und verhandelt also person to person als über irgendeinen Videocall oder übers Telefon.
Ich glaube, wenn man nur so in seiner eigenen lokalen Blase ist und auch nur das mitbekommt, was so im eigenen Land passiert, ist es wahrscheinlich auch sehr schwierig, sich neutral über solche Themen zu informieren. Für viele ist das ja auch alles ziemlich undurchsichtig, dieses ganze Thema Sicherheitspolitik. Wenn man sagt, man möchte sich da neutral informieren, jetzt nicht unbedingt aus dem Blickwinkel eines bestimmten Staates heraus, wie kann man das machen? Ein weites Feld wahrscheinlich, oder?
Das ist ein sehr weites Feld, genau.
Was wäre ein guter Startpunkt zumindest?
Ein guter Startpunkt wäre, auf unsere Website zu gehen vom Center for International Security. Und da zum Beispiel tun wir alle zwei Wochen einen Newsletter rausschicken, wo wir denken, die besten, also mit Links zu den besten Artikeln, die wir denken in den letzten 2 Wochen publiziert worden sind zu diesen sicherheitspolitischen Themen.
Mhm. Spannend. Was mich jetzt zum Schluss noch interessieren würde, wir sind ja gerade in einer ganz besonders außergewöhnlichen Situation weltweit, was persönliche Treffen angeht. Das ist ja jetzt nicht mehr so einfach möglich, beziehungsweise nur mit bestimmten Sicherheitsvorkehrungen. Wie ist denn das bei sicherheitspolitischen Themen, die ja hochsensibel sind, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, die Bundesregierung aus Deutschland sagt, wir müssen dringend was mit den USA besprechen, wird dann trotzdem dahin geflogen oder man kann ja bestimmt nicht einfach sagen, wir skypen mal zusammen oder so, oder?
Ja, in der Tat. Also wenn Sie gerade wahrscheinlich auch irgendwie schon in den auf den Websites von verschiedenen Zeitungen gesehen haben, ganz viele von diesen Summits finden gerade auch über irgendwelche Online-Plattformen statt. Mhm. Also man, das ist dann immer ganz witzig, weil man sieht, dass eben Frau Merkel in ihrem Wohnzimmer sitzt oder in ihrem Büro und ja. Genauso auch Boris Johnson und Emmanuel Macron und so weiter und so fort. Ich glaube, in der Tat, gerade finden kaum so Treffen statt. Mhm. Wird sich das irgendwann mal wieder geben? Ja, wahrscheinlich schon.
Hoffentlich.
Genau,
ja.
Hoffentlich.
Ja. Super, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein bisschen was zu erzählen. War super spannend und ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Center for International Security vor allem.
Danke, kommen Sie bald wieder.
Machen wir. Ihr wollt mehr spannende Geschichten rund um die Hertie-Stiftung hören? Dann abonniert doch unseren Podcast-Channel Hertie Interviews auf Spotify und Apple Podcasts. Und wenn ihr mögt, lasst uns eine Bewertung da. Weitere Interviews, Videos und Beiträge findet ihr auch auf ghst.de.